ARD Sounds.
وهذه المناطق المحيطة بها وهذه البحيرة.
23. Juni 1999. Ein heißer Sommertag in Washington, D.C., der Hauptstadt der USA. Um die 30 Grad. Ein Mann läuft mit seinem Camcorder herum, filmt die politischen Wahrzeichen der Stadt, zum Beispiel das Kapitol, das Parlament mit dieser riesigen weißen Kuppel. Oder das Washington Monument, diesen Obelisken, knapp 170 Meter hoch. Die Aufnahmen sind ziemlich verwackelt. Viel rein und raus gezoome, so wie halt ein Tourist aus der Hand filmt, total unauffällig. Knapp eine Stunde geht das Video. Er filmt Schwäne, Bäume und Brunnen, langweiliges Zeug. Aber auch sehr merkwürdige Details, zum Beispiel die Sicherheitsbeamten vor dem Kapitol, die Röntgenscanner am Eingang, Dinge, für die sich ein Tourist eigentlich nicht interessiert. Der Mann, der den Camcorder hält, ist Omar al-Bayoumi, der merkwürdige Dinge sagt. Hier sind die Dämonen des Weißen Hauses, sagt er über das Parlamentsgebäude. Er spricht von einem Plan und dass es keine Macht oder Stärke außer Allah gibt. Und er filmt Flugzeuge und sagt, dass der Flughafen nicht weit entfernt ist. Ihr hört Dark Matters und das hier ist Staatsgeheimnis 9-11, eine Podcast-Serie des WDR. Ich bin Nikolaus Steiner. Folge 5, Showdown in Manhattan. Dieses Video aus Washington, das wurde damals im September 2001 in der kleinen hellblauen Garage in Birmingham, die ich in der letzten Folge besucht habe, beschlagnahmt. Dann war es mehr als 20 Jahre verschollen, lag in irgendeinem Keller von Scotland Yard. Erst nachdem die Anwälte der 9-11-Opfer alle Dokumente und Videos angefordert hatten, wurde überhaupt bekannt, dass diese Aufnahmen existieren. Und dieses Video spielt heute in dem juristischen Verfahren gegen Saudi-Arabien eine zentrale Rolle. Als es bekannt wird, schlägt es in den USA hohe Wellen. Viele Fernsehsender berichten darüber.
I think he's talking to the Al-Qaeda planners who tasked him.
That's when Osama bin Laden decided to approve Khalid Sheikh Mohammed's so-called planes operation.
In a massive wall of evidence that at this point indicates the Saudi government was complicit in the 9/11 attacks.
The government of Saudi Arabia says nothing to see here. This is a tourist video.
Vor allem bei ehemaligen FBI-Ermittlern und CIA-Agenten ist die Aufregung groß. Das Video von Omar al-Bayoumi ist erschreckend, sagt zum Beispiel der ehemalige stellvertretende CIA-Chef Michael Morell im Sender CBS.
No doubt in my mind that it is a casing video. That it is a casing video for some sort of terrorist attack.
Das ist kein einfaches Touristenvideo, meint er. Das ist ein Video, um einen Terroranschlag vorzubereiten.
Number two, pretty clear to me that al-Bayoumi was either working for Al-Qaeda or was Al-Qaeda.
Zweitens ist er sicher, dass al-Bayoumi für die Terrororganisation Al-Qaeda gearbeitet hat oder sogar Al-Qaeda-Mitglied war.
No doubt in my mind that Al-Qaeda tasked him to do this casing video.
Dass er das Video in deren Auftrag gemacht hat. Al-Bayoumi bestreitet das alles. Aber Morell sagt, das, was er da filmt und was er dazu kommentiert, ist für ihn eindeutig.
I will get over there and I will report. I will report to you in detail what is there. He's talking to somebody.
Al-Bayoumi spricht zu jemandem. Er sagt, ich werde berichten, ich werde Details erzählen und spricht von einem Plan. In der ersten Folge dieses Podcasts habe ich euch von dem vierten Flugzeug erzählt, das am 11. September entführt worden ist und dann auf offenem Feld abstürzt. Das Flugzeug ist da gerade auf Kurs nach Washington. Und einige Ermittler gehen davon aus, dass das Flugzeug das Kapitol treffen sollte, das Herz der amerikanischen Demokratie. Das Kapitol also, das Omar al-Bayoumi knapp 2 Jahre zuvor ausführlich gefilmt hat. Und der Ex-CIA-Vize Morell sagt noch etwas sehr Interessantes, das jahrzehntelang niemand von dem Video wusste.
We did not. You know, I'm 99.9% confident that we did not have this video.
Er war damals derjenige, der 2001 Präsident Bush über Geheimdienstinformationen gebrieft hat.
If somebody had shown me this video, I would have shown it to the president.
Und wenn das Video gehabt hätte, hätte es dem Präsidenten gezeigt. Wie kann es sein, dass dieses Video erst mehr als 20 Jahre später bekannt wird? Die 28 Seiten, der große Bericht der 9-11-Kommission, nirgendwo ist von dem Video die Rede. Offenbar wusste niemand davon. Und das Video ist nicht das einzige interessante Beweisstück, das die Ermittler 2001 aus der kleinen hellblauen Garage mitnehmen.
John, ich habe dir auch noch was mitgebracht.
Aha.
Und das ist etwas, das wurde damals 2001 in dieser Garage von Bayoumi in Birmingham gefunden.
Okay.
In diesem Wust an Dokumenten und auch da, wo das Video gefunden wurde, aus Washington. Und das möchte ich jetzt einfach mal zeigen. Was siehst du da?
Naja, ich sehe ein Yellow Legal Pad, also diese amerikanische Notizhefte, ja. Und ich sehe ein Flugzeug und es wird da gerechnet, wie hoch ein Flugzeug fliegt, also von der Erde, und Rechnungen dazu.
Genau, das ist eine mathematische Gleichung, die man da sieht. Man sieht ein Flugzeug, da steht Abstand des Flugzeugs zur Erde. Und das finden die Ermittler eben bei Bayoumi in der Garage. Wie siehst du das? Ist doch zumindest merkwürdig, dass sowas bei ihm gefunden wird.
Naja, man sieht, dass er ist beschäftigt mit Flugzeugtechnologie und so und Höhen und
es geht vor allem um so Abstandsberechnung.
Also es ist natürlich super auffallend, ja. Also, und wenn man überlegt, wie die Leute verhaftet haben, die da einfach die falsche Nationalität hatten damals, das ist jemand, der die Attentäter kannte und macht so eine Skizze, ist ja krass, ja.
Diese Zeichnung eines Flugzeugs mit der mathematischen Gleichung, mit Zahlen und dem Zusatz Abstand zum Horizont, wie kommt das in Al-Bayoumis Garage? Hat er das wirklich selbst gezeichnet und geschrieben? Diese und viele weitere Fragen stellt sich auch Terry Strada. Ihr kennt sie schon aus den früheren Folgen. Terry hat ihren Mann Tom bei den Anschlägen verloren. Und am 31. Juli 2024 hofft sie, endlich Antworten zu bekommen. Es kommt nämlich zum Showdown in Manhattan.
I just want to be standing in the front of the line because there's going to be hundreds and hundreds of family members that show up for these things.
Terry Strada wartet an diesem Morgen schon seit 2 Stunden vor dem Gerichtsgebäude im Süden von New York. Nicht weit entfernt von dem Ort, an dem einst die Türme des World Trade Center standen. Es ist warm an diesem Sommermorgen. Terry ist so früh da, weil sich hunderte Familienangehörige angekündigt haben.
I'm always thinking of Tom, missing him quite a bit and remembering why I'm there.
Sie denkt an ihren Mann Tom, der im World Trade Center gestorben ist.
And it's because he isn't, and I feel his absence very strongly on court days.
An solchen Tagen vor Gericht vermisst sie ihn besonders.
But I also feel his presence very strongly too, if that makes sense.
Aber irgendwie ist er ihr dann auch sehr nah.
Oh, it's highly, highly, you know, with a lot of anxiety.
Terry ist aufgeregt, denn es geht heute um viel bei diesem Termin. Ihre Anwälte werden heute dem Richter zum ersten Mal alles auf den Tisch packen, was sie an Beweisen um Omar al-Bayoumi und das saudische Netzwerk gesammelt haben. Sie geht durch die Security, muss ihr Handy abgeben. Dann geht es im Fahrstuhl hoch in einen großen, holzvertäfelten Raum. Der Teppichboden ist in Rot gehalten, mit goldenen Sternen drauf.
So, we took our seats and it filled up. I mean, instantly. The people just poured in, and everybody took a seat, and it was packed.
Der Raum füllt sich. Immer mehr Leute strömen herein. Das Interesse ist riesig. Fast 1000 Leute sind gekommen. Jeder Platz ist besetzt.
There were so many people there that day. They had to use more overfill rooms for the, and then they could watch on a closed circuit TV what was happening in the courtroom.
In 3 weiteren Räumen wird deshalb die Anhörung per Video übertragen. Dann beginnt die Anhörung. Vorne sitzt erhöht der Herr dieses Verfahrens, Richter George B. Daniels. Der Richter lässt die Anwälte der 9-11-Familien und die Anwälte Saudi-Arabiens vortragen. Danach muss er entscheiden, wird die Klage abgewiesen, weil es nicht genug Indizien und Beweise gibt? Oder wird er ihr stattgeben und damit den Weg freimachen für einen großen Prozess gegen Saudi-Arabien? Es ist sozusagen die erste Weichenstellung in einem langen juristischen Prozess, aber die entscheidende Weichenstellung. Denn ein großer Gerichtsprozess gegen Saudi-Arabien, das wäre wohl der Prozess des Jahrzehnts, bei dem es um mehrere hundert Milliarden Dollar Schadenersatz gehen könnte. Mehr als 20 Anwälte sind jetzt im Raum. Es gibt von dieser Anhörung keinen öffentlichen Audio- oder Videomitschnitt, aber es gibt ein wortgetreues Protokoll und wir haben wichtige Aussagen für euch nachsprechen lassen. Es beginnt der Rechtsanwalt Michael Kellogg von der Kanzlei Kellogg, Hansen, Todd, Feigl und Frederick.
Ich werde das Eröffnungsplädoyer für Saudi-Arabien halten.
Und er kommt schnell auf den Mann zu sprechen, der in dieser Geschichte die zentrale Rolle spielt, Omar al-Bayoumi. Und die Frage, was hat dieser Mann in Kalifornien gemacht? Einfach studiert oder für den saudischen Geheimdienst gearbeitet?
Er war einer von vielen solchen Studenten in einem Förderprogramm Saudi-Arabiens, damit ihre Staatsbürger eine gute Ausbildung und einen guten Job bekommen.
Dann klingt sich der Richter ein.
Nun lassen Sie mich mit ein paar Fragen beginnen. Als was war Mr. Bayoumi in der Zeit angestellt?
Nun, er war ein Buchhalter.
Okay, aber hat er auch tatsächlich als Buchhalter gearbeitet? Gibt es dafür Beweise?
Nicht in dieser Zeit, über die Sie sprechen. Er hatte ein Stipendium im Rahmen der Kooperation seiner Firma mit Saudi-Arabien, damit er Englisch lernen kann. Er war ein Student.
Er war ein Buchhalter. Er wurde als Buchhalter bezahlt und gleichzeitig sagen Sie, ja, er hat aber nicht als Buchhalter gearbeitet.
Nun ja, er ist zur Schule gegangen. Er wurde bezahlt, um sich fortzubilden, um später eine höhere Position in seiner Firma zu bekommen.
Aber das ist nie passiert.
Als er nach Saudi-Arabien zurückgekehrt ist, hat er auch wieder in seiner Firma gearbeitet.
Der Richter wirkt skeptisch. Er will wissen, ob Omar al-Bayoumi nach jahrelangem Englischstudium und Fortbildung in Finanzbuchhaltung, ob er dann auch tatsächlich eine höhere Position in seinem Unternehmen bekommen hat.
Er war 6 Jahre in den USA, richtig?
Ungefähr 6, ja.
Und in den 6 Jahren hat er nichts gemacht, außer sich fortzubilden?
Korrekt.
Und was genau ist der Unterschied zwischen dem Job, den er gemacht hat, bevor er in die USA kam, und dem Job, den er nach 6 Jahren Fortbildung gemacht hat?
Das kann ich Ihnen nicht mit Sicherheit sagen, Euer Ehren. Aber das Wichtige ist, er hat den Attentätern nur in sehr begrenztem Maße geholfen. Und zwar in bester Absicht. Als sie ankommen, als sie ein Bankkonto brauchen. So etwas ist ja in der islamischen Kultur ganz gewöhnlich, dass man jemandem hilft, ein Apartment zu finden.
Hat er denn in den 6 Jahren in den USA auch anderen Leuten auf ähnliche Weise geholfen? Gibt es Namen?
Das weiß ich nicht, Euer Ehren. Ich muss dazu die Unterlagen nochmal durchgehen.
Okay.
Aber das Wichtige ist, dass nichts darauf hinweist, dass er wusste, dass die Attentäter einen Angriff auf die USA planen. Dass er irgendjemanden beauftragt oder dass er etwas mit Al-Qaida zu tun hat. Und die 9-11-Kommission, das FBI, die CIA, alle haben gesagt, es gibt keinen Beweis dafür.
Okay, das bringt mich zurück zu meiner Frage. Gibt es irgendeinen Beweis dafür, dass er anderen Männern auf die gleiche Weise geholfen hat, wie er den beiden Attentätern geholfen hat?
Das vermag ich nicht zu erinnern. Niemand bestreitet, dass Bayoumi eine begrenzte Unterstützung geleistet hat. Die entscheidende Frage ist jedoch, hat er das auf Anweisung hochrangiger saudischer Regierungsvertreter gemacht?
Wenn ich das so höre, wie die Anwälte von Saudi-Arabien argumentieren, da komme ich auch selbst ins Grübeln. Denn welchen handfesten Beweis gibt es tatsächlich, dass Bayoumi ein Spion war? Dass er von einer höheren Stelle aus der Botschaft vielleicht tatsächlich den Auftrag bekommen hatte, den Attentätern zu helfen? Auf der anderen Seite gibt es diese vielen Indizien, das Video, die Skizze, die Zeugenaussagen, das Verhör, die vielen angeblichen Zufälle, die Widersprüche, die Einschätzungen vieler erfahrener FBI-Ermittler. Am Ende muss der Richter George Daniels entscheiden, ob es genug Indizien sind. Ob auch er es für möglich hält, dass Bayoumi auf Anweisung des saudischen Geheimdienstes, einer saudischen Behörde, gehandelt hat. Denn nur dann kann Saudi-Arabien tatsächlich der Prozess in den USA gemacht werden. Dann ist einer der Anwälte der Opferfamilien an der Reihe. Gavin Simpson von der Kanzlei Crindler & Crindler. Dessen Boss habt ihr schon mal hier im Podcast gehört. Und Simpson fängt gleich mit dem ganz großen Bild an.
Al-Qaida betrieb eine sorgfältige Planung, bevor sie ihre Agenten in die Vereinigten Staaten entsandte.
Er spricht davon, dass die beiden Attentäter, Hazmi und Mitha, denen Bayoumi in Kalifornien geholfen hat, kein Englisch konnten und sich in den USA nicht auskannten.
Al-Qaida hatte penibel dafür gesorgt, dass ein Unterstützungsnetzwerk bereitstand. Dass vertrauenswürdige Kontaktpersonen da waren, die die Flugzeugentführer bei all ihren weiteren Bemühungen unterstützten. Dass sie sie dabei unterstützt haben, sich in die Gesellschaft zu integrieren und alles bekommen, was sie brauchen, um ihre Taten zu begehen.
Bleibt aber die Frage, von wem kam die Anweisung an Bayoumi, den Attentätern zu helfen? Anwalt Gavin Simpson ist sich sicher, auch dafür eine plausible Antwort gefunden zu haben. Er sagt, die Anweisung kam aus dem saudischen Ministerium für islamische Angelegenheiten. Ein Ministerium, das erst ein paar Jahre vor 9/11 gegründet worden war.
Ein Ministerium, das genau jene extremistischen Strömungen hervorbrachte und ihnen Plattformen bot, von denen aus sie ihr Islamverständnis weltweit aggressiver verbreiten konnten.
Anwalt Simpson erklärt das so. In den 1990er Jahren wollte das saudische Königshaus religiöse Hardliner beruhigen und gab ihnen deshalb ein Ministerium, mit dem sie ihre konservative Auslegung des Islam in alle Welt verbreiten konnten. Das Ministerium für islamische Angelegenheiten. Das kann sogar eigene Diplomaten ins Ausland entsenden.
Das hatte zur Folge, dass extremistische Netzwerke entstanden. Und eines davon befand sich in den Vereinigten Staaten.
Und ein Mann sei Teil dieses extremistischen Netzwerks gewesen. Der vermeintliche Spion Omar al-Bayoumi.
Al-Bayoumi korrespondierte mit hochrangigen Beamten bis hin zu Minister für islamische Angelegenheiten. Er stand in Kontakt mit leitenden Vertretern der Botschaft und mit dem Konsulat in Los Angeles.
Al-Bayoumi, schlussfolgert Anwalt Simpson, hat von religiösen Hardlinern aus dem Ministerium den Auftrag bekommen, Al-Qaida zu unterstützen.
Guten Tag, Euer Ehren. Für Saudi-Arabien, mit Erlaubnis des Gerichts.
Dann hat der Anwalt Gregory Rapowi das Wort, ein weiterer Verteidiger Saudi-Arabiens.
Es gibt keinerlei Beweis dafür, dass Bayoumi jemals für das Ministerium für islamische Angelegenheiten gearbeitet hat. Seine Tätigkeit in der Moschee war ehrenamtlich. Sie war nicht Teil seiner bezahlten Arbeit.
Er argumentiert, dass nur weil Bayoumi in Kontakt mit irgendwelchen Diplomaten war, dass das noch lange nicht heißt, dass er irgendwelche Anweisungen bekommen hat, Terroristen zu unterstützen.
Nun brachte Bayoumis ehrenamtliche Arbeit ihn gelegentlich in Kontakt mit dem Ministerium für islamische Angelegenheiten. Er schrieb Briefe, in denen er um Unterstützung für die Moschee bat, versuchte sie dazu zu bewegen, religiöse Bücher zu schicken und finanzielle Mittel bereitzustellen. Aber es gibt keinerlei Beweise dafür, dass dies Teil seiner Arbeit für Saudi-Arabien war. Und genau das ist hier der entscheidende Punkt.
Und dann kommt der Anwalt auf eines der zentralen Beweisstücke der Opferanwälte zu sprechen. Auf diesen gelben Zettel mit dem Flugzeug und der mathematischen Gleichung drauf, die in der Garage in Birmingham beschlagnahmt wurde.
Ich denke, der wichtigste Kontext hierbei ist, dass genau diese Gleichung häufig in Mathematikschulbüchern der Oberstufe verwendet wird, um Schülern zu zeigen, wie man quadratische Gleichungen löst.
Ach kommt schon!
Ich möchte beantragen, dass Euer Ehren das Publikum anweist, ruhig zu bleiben, während ich spreche.
Sollte es weitere Zwischenrufe geben, wird die betreffende Person aufgefordert, den Saal zu verlassen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, zu welchem Zweck er diese Zeichnung in seinem Besitz hatte.
Also, Al-Bayoumi erinnert sich nicht daran, aber wir glauben, dass die wahrscheinlichste, die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass er seinem Sohn im Teenageralter, er hatte damals einen 14-jährigen Sohn, bei dessen Mathematikhausaufgaben aus der Schule geholfen hat und dass dies in einem der Mathematikschulbücher der Oberstufe verwendet wurde.
Aber wenn er selbst nicht ausgesagt hat, dass dies seinem 14-jährigen Sohn gehörte, warum sollten wir dann annehmen, dass es so ist?
Er erinnert sich nicht. Darüber besteht kein Streit.
Dann tritt der Anwalt der Opferanwälte, Gavin Simpson, wieder vor den Richter.
Es gibt bestimmte Sachverhalte, die Herr Rapowi vorgebracht hat, die, offen gesagt, Unsinn sind. Omar al-Bayoumi hat keine mathematische Gleichung für einen Highschool-Schüler erstellt, Euer Ehren. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass er auf dieser Skizze ein Flugzeug gezeichnet und Zahlen eingesetzt hat, die mit den Anschlägen vom 11. September in Zusammenhang stehen.
Simpson meint, dass die Zahlen für Piloten wichtig sind, um die Distanz zum World Trade Center zu berechnen. Die Anwälte Saudi-Arabiens bestreiten das. Dann zeigt Simpson dem Richter alles, was sie in den vergangenen Jahren zusammengetragen haben. Das Video in Washington D.C., Telefonverbindungen in die saudische Botschaft, eine PowerPoint-Präsentation mit den Verbindungen zwischen Al-Bayoumi und anderen Saudis in Kalifornien. Insgesamt dauert die Anhörung 7 Stunden. Und Terry Strada sitzt wie gebannt auf ihrem Stuhl.
So then to sit in a courtroom and see it with my own eyes for the first time.
Auch sie sieht alle diese Videos und Dokumente in dieser komprimierten Form zum ersten Mal.
I just was so, it was so emotional, it was so powerful. And that evidence in conjunction with all the other evidence that was presented that day.
Am Ende der Anhörung entladen sich die Emotionen. Es gibt Beifall. Die Familien der 9/11-Opfer liegen sich in den Armen. Sie hoffen, dass nach all diesen vorgelegten Dokumenten der Richter in ihrem Sinne entscheiden wird. Aber ganz sicher ist sich Terry nicht.
But, you know, we don't know that. We don't know that until he makes his ruling. So it's a very, like sitting on pins and needles for months and months and months.
Es ist wie auf heißen Nadeln zu sitzen, monatelang. Denn der Richter nimmt sich Zeit für die Entscheidung.
And you try to go back to your normal life and you do, but it's in the back of your head.
Terry versucht wieder in den Alltag zu finden.
For me, every day, like, when are we going to hear from the judge?
Aber jeden Tag kommt ihr diese Frage in den Kopf. Wann wird der Richter entscheiden? Dreizehn Monate später, Ende August 2025, fällt Richter George Daniels eine Entscheidung. Eine Entscheidung, von der Terry Strada am Telefon erfährt.
That was amazing. That was an amazing phone call to get and then to, you know, call and confirm it. And it was just an unbelievable feeling.
Ein unbeschreibliches Gefühl.
All of this work, all of this time, all of the reasons why the kingdom should be held accountable is actually going to happen for us.
Die harte Arbeit, die viele Zeit, all die Dokumente, die sie vorgelegt haben, all das scheint nun tatsächlich aufzugehen. Der Richter entscheidet zugunsten der Anwälte der 9/11-Familien, zugunsten von Terry Strada, Brad Eagleson und vielen anderen. Er sagt, dass sich Saudi-Arabien nicht auf Immunität berufen kann, dass es tatsächlich zu einem Gerichtsprozess gegen Saudi-Arabien kommen kann. Der Richter macht den Weg dahin nun frei.
John, die Familien der 9/11-Angehörigen, die sprechen ja von einer historischen Entscheidung des Richters. Ist es historisch?
Es ist absolut historisch. Also 24 Jahre nach dem 11. September ging es zum ersten Mal um die Frage, ob es überhaupt ein Gerichtsverfahren gegen Saudi-Arabien geben darf, kann. Ja, das muss man erinnern. Das ist ja keine Entscheidung, wo man die Belege, die Beweise bewertet hat oder gesagt hat, das oder das stimmt. Der Richter entscheidet, das reicht, also da sind genug Zweifel da, dass ein Gerichtsverfahren möglich ist. Das heißt, es gab nicht die Entscheidung, ob saudische Regierungsbeamten oder Geheimdienstmitarbeiter einige der Attentäter unterstützt hatten oder sogar im Vorfeld von den Terrorplänen gewusst hatten. Das nicht. Es ist in keinster Weise ein Schuldspruch, ja, aber es eröffnet die Möglichkeit, dass es zu einem großen Gerichtsprozess kommen kann.
Und das wäre schon historisch.
Absolut.
Aber diese Entscheidung vom Richter, die ist ja schon, wenn ich das mir so angucke, die ist ja schon sehr detailliert, ausführlich begründet. 45 Seiten, wie ich finde, als juristischer Laie in einer einfachen Sprache, aber doch sehr deutlich, oder?
Naja, der Richter hat sich sehr intensiv mit den zentralen Fragen rund um Al-Bayoumi beschäftigt. Zum Beispiel, er stellt heraus, dass es in dieser Zeit, als die beiden Attentäter in Kalifornien war, also dass es enger Telefonkontakt zwischen Bayoumi, dem saudischen Konsulat in Los Angeles und der saudischen Botschaft in Washington gab. Also konkret zwischen Januar und März 2000 hat Bayoumi 93 Mal der saudischen Botschaft angerufen. 30 davon in der Abteilung, die mit dem Ministerium für religiöse Angelegenheiten zu tun hat.
John, Strich drunter. Zu welchem Ergebnis kommt der Richter? Ist Bayoumi jetzt ein saudischer Spion, der auf Anweisung der saudischen Regierung den Terroristen geholfen hat oder nicht? Was ist das Ergebnis?
Also er formuliert auf der einen Seite schon vorsichtig, aber doch deutlich. Vereinfacht zusammengefasst sagt er, es gibt auf der einen Seite so viel Zweifel, so viel Widersprüche und offene Fragen bei Bayoumi, ja, dass da was faul sein muss. Und das ist vielleicht hier vielleicht noch wichtiger, dass die Anwälte von Saudi-Arabien einfach keine überzeugenden Antworten darauf haben.
Keine überzeugenden Antworten und deshalb sagt er, okay, es kann zum großen Gerichtsverfahren kommen. Aber wenn Saudi-Arabien ja jetzt schon nicht offenbar plausible Antworten gegeben hat auf diese vielen Fragen, wo sollen die Antworten herkommen?
Also, die haben teure Anwälte, also die teuerste Anwälte, die es in den USA gibt. Die werden da schon irgendwie sich was einfallen lassen, da kannst du sicher sein.
Ich habe natürlich versucht, für diesen Podcast ein Interview mit Omar al-Bayoumi zu bekommen. Einmal direkt über die Anwälte und einmal über das saudische Außenministerium. Aber ich habe keine Antwort bekommen. Dieser Gerichtsprozess, zu dem der Richter jetzt den Weg freigemacht hat, der soll noch viel mehr sein. Der soll für Terry Strada, Brad Eagleson und viele andere nicht nur die Frage klären, wer Omar al-Bayoumi war und was in Kalifornien passiert ist.
We were only given a very narrow jurisdictional discovery on Omar al-Bayoumi and the first two arriving hijackers and what was going on in San Diego.
Denn bislang hat die US-Regierung nur Dokumente freigegeben, die sich um diese Frage drehen.
But once you go to trial, then you have full discovery and you could look at the cell that was in Sarasota, Florida, and you can look at the cells that were in New Jersey and all these other cells that we know exist.
Aber, sagt Terry, wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommt, dann werden auch Informationen zu saudischen Unterstützernetzwerken an anderen Orten ans Licht kommen. In Florida, in New Jersey.
But we don't have all of that evidence yet because we've never been able to have discovery on it.
Denn die FBI-Ermittlungsunterlagen dazu, die sind immer noch unter Verschluss. Staatsgeheimnis. Saudi-Arabien will nach wie vor verhindern, dass es zu einem Prozess kommt. Die Anwälte des Königreichs legen gegen die Entscheidung des New Yorker Bezirksgerichts Berufung ein. Und bis das Berufungsgericht all diese Beweise, die Tausenden von Seiten, die Videos gecheckt hat, kann es dauern. Als wir diesen Podcast aufnehmen, gibt es noch keine Entscheidung des Berufungsgerichts.
Unfortunately, it's a very long process, obviously. We're going on 25 years.
Ein langer Prozess, sagt Terry. Aber das ist okay.
And the way things work over here with the appeals system, you know, it's meant to be fair, right?
So ist das nun mal in einem Rechtsstaat.
But we are anticipating that the kingdom will not be granted their appeal.
Sie glaubt trotzdem fest daran, dass die Berufung Saudi-Arabiens abgelehnt wird.
And we'll be moving forward.
Und dass sie Saudi-Arabien auf mehrere Milliarden Schadenersatz verklagen werden. Aber ein Mann, der hat an so einem Gerichtsverfahren kein Interesse. Denn er möchte Geschäfte mit Saudi-Arabien machen. Donald Trump, der zum zweiten Mal Präsident ist. Ihr erinnert euch, dass er mal 2016 im Fernsehen angerufen hat und gesagt hat:
Who blew up the World Trade Center? It wasn't the Iraqis, it was Saudi. Take a look at Saudi Arabia.
Die Saudis stecken hinter 9/11. Davon will er jetzt am 18. November 2025 nichts mehr wissen. Knapp 3 Monate nach der historischen Entscheidung des Richters George Daniels. Trump sitzt im Oval Office, locker auf seinem Stuhl. Neben ihm der Kronprinz von Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman. Er trägt ein schwarzes Gewand mit Gold an den Rändern, ein rot-weiß kariertes Kopftuch mit einer Kordel drauf. Er wirkt sehr ruhig, lächelt ab und an und lässt vor allem Trump reden. Trump ist gerade sehr happy, denn die Geschäfte laufen gut. Bin Salman hat ihm gesagt, sie werden in den nächsten Jahren 1.000 Milliarden Dollar in den USA investieren. Überhaupt läuft das Business super. Vor allem mit US-Waffen und Kampfjets fürs Königreich. Der Präsident ist gut gelaunt, aber dann kommt eine Frage von einer Journalistin an den saudischen Kronprinzen gerichtet.
Your Royal Highness, must 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office.
Sie sagt, dass die 9/11-Familien außer sich sind, dass er hier im Oval Office sitzt.
Why should Americans trust you?
Warum sollten Amerikaner ihm trauen? Trump geht dazwischen.
Now who are you with?
I'm with ABC News, sir.
You with who?
ABC News, sir.
Fake news. ABC fake news. One of the worst in the business.
Alles Fake News und der Sender ABC sei der schlimmste. Der Präsident ist bekanntlich kein Fan von kritischen Fragen. Soweit eine relativ normale Pressekonferenz mit Trump. Aber dann gibt es einen interessanten Moment. Der Kronprinz, der sich bislang nur galant zurückhält, deutet Trump an, dass er gerne antworten möchte. Von sich aus. Und es geht um die Frage der Reporterin zu 9/11 und den Familien.
I feel painful about, you know, the families of 9/11 in America, but you know, we have to focus on reality.
Er fühle den Schmerz der Familien, die ihre Angehörigen an 9/11 verloren haben, aber man müsse sich auch auf die Realität fokussieren.
The reality based on CIA documents and based on a lot of documents that Osama bin Laden
Alle Fakten zeigen, dass Osama bin Laden gezielt saudische Leute eingesetzt hat.
And that event for one main purpose is to destroy this relation, to destroy the American-Saudi relation. That's the purpose of 9/11.
Er hat Attentäter aus Saudi-Arabien ausgewählt, um die einzigartigen Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien zu zerstören.
That means they are helping Osama bin Laden's purpose of destroying this relation.
Und jeder, der das anders sieht, der hilft Osama bin Laden, diese Beziehungen zu zerstören.
He know that strong relation between America and Saudi Arabia is bad for extremism, it's bad for terrorism.
Denn eine starke Beziehung zwischen Amerika und Saudi-Arabien ist schlecht für Extremismus und Terrorismus. Da sind sie wieder, die großen Fragen, die über diesem Omar al-Bayoumi-Case schweben. Nichts weniger als die Sicherheit der gesamten Welt stünde auf dem Spiel, wenn die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und den USA Schaden erleiden, sagt der Kronprinz. Aber in dem Punkt hat er vielleicht sogar teilweise recht. Denn wenn ein US-Gericht tatsächlich eines Tages zu dem Ergebnis kommt, dass die saudische Regierung in irgendeiner Form von 9/11 vorher gewusst hat oder sogar aktiv die Terroristen dabei unterstützt hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ein Aufschrei durch die USA gehen würde. Dass die Menschen sagen würden, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben, kein Öl mehr kaufen, keine Waffen verkaufen und unsere Soldaten ziehen wir ab. Ein riesiger geopolitischer Shift, eine neue Ära im Nahen und Mittleren Osten. Ich habe über diesen Besuch von Kronprinz bin Salman im Weißen Haus auch mit Brad Eagleson gesprochen, der seinen Vater bei den Terroranschlägen verloren hat. Und was er sagt, erstaunt mich ein wenig.
You know, I think that in a lot of ways, if the United States and Saudi Arabia have a strong relationship.
Denn er sagt, gute Beziehungen mit Saudi-Arabien sind wichtig.
That's good for peace in the Middle East, it's good for the stability of energy markets.
Das ist gut für den Frieden im Nahen Osten, für die Stabilität der Energiemärkte.
It's good for investment into the United States.
Es ist auch gut für Investitionen in den USA.
But at the same time, we can't get there as a country and as a 9/11 community until we set the historical facts right, until we get justice and closure.
Aber auf der anderen Seite können und wollen sie, die 9/11-Familien, nicht einfach aufhören, weil die US-Regierung geostrategische Pläne verfolgt. Denn es geht hier um die Geschichtsschreibung, um die historischen Fakten, um Wahrheit, Transparenz und Gerechtigkeit und um viele Milliarden Dollar. Vielleicht ist genau das der Kern dieser Geschichte. Dass es bei 9/11 nicht nur um das geht, was geschehen ist, sondern um das, was nicht aufgeklärt wurde. Um Entscheidungen, die im Namen von Sicherheit, Diplomatie oder Staatsräson getroffen wurden. Und um den Preis dieser Entscheidungen, den die bezahlen müssen, die bis heute auf Antworten warten. Bis heute ist nicht geklärt, ob Omar al-Bayoumi schuldig ist. Seine Geschichte wurde von den Behörden offenbar nie konsequent aufgearbeitet. Eine Demokratie muss sich aber genau daran messen lassen, wie konsequent sie bereit ist, auch die unbequemen Fragen zu stellen. Selbst oder gerade dann, wenn die Antworten mächtigen Interessen widersprechen. Antworten, die Detective Constable David Campbell bereits vor 25 Jahren gesucht hat. In der Paddington Green Police Station in London, als er Omar al-Bayoumi verhört. Als er sagt, dass es nur eine Version der Wahrheit gibt. Und dass sie hoffentlich eines Tages die Wahrheit erfahren werden.
Yeah. I'm looking for the truth. I don't want to hide anything.
Das war die fünfte und letzte Folge von Staatsgeheimnis 9/11. Alle Folgen findet ihr im Kanal Dark Matters in ARD Sounds. Bei Fragen oder Feedback meldet euch gern per Mail an staatsgeheimnis@wdr.de. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung da und teilt den Podcast mit euren Freunden und eurer Familie. Autor und Host bin ich, Nikolaus Steiner. Mitarbeit John Götz und Frank Konopatzki. Sprecher Martin Krah, Ralf Drexler, Jonas Beck und Markus Bachmann. Regie Nikolai von Koslowski. Audio Producing Steffen Jahn. Redaktion Till Krause. Archivrecherche und Verifikation Hüseyin Demir, Dustin Haag, Steffen König, Eva Krause, Esther Wattendrupp und Martin Preusche. Sounddesign Julius Bretzel. Artwork Marc Trompeter. Juristische Beratung Nima Mafi-Gudazi. Distribution Pia Mais du Chateau, Greta Hay, Isabel Fröhle und Jakob Schiffer. Ein großes Dankeschön geht an Johanna Mense, André der Hörmeier, Amadip Basset, Liz Harris, Birgit Lülsdorf, Edith Grund, Katharina Merks, Daniela Kwiatkowska, Johanna und Karl Steiner, Christopher Jänert, Stefanie Delfs, Adrian Breda, Antonia Merzhäuser, Annette Blaschke, Johannes Bischofberger und Marc Bürkle. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2026. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr täglich auf dem Laufenden bleiben wollt, auch in Sachen Nachrichten, dann empfehle ich euch den Podcast 6.30. Der heißt so, weil er jeden Morgen ab 6.30 Uhr online ist. In knapp 20 Minuten gibt's da Montag bis Freitag die wichtigsten Nachrichten für den Tag. Aber da wird nicht einfach steif vorgelesen, sondern die Hosts, die sprechen so, wie in der Mund gewachsen ist. Und manchmal wird's persönlich, manchmal witzig, manchmal emotional. Also eigentlich fast wie ein Laber-Podcast, nur dass es um Politik und Gesellschaft geht. Und dass man sich als Hörerin und Hörer auch Themen wünschen oder zu Themen seine Meinung sagen kann. Den Link zum 6.30-Podcast packen wir euch in die Shownotes.